Und in Zeiten von Corona ist uns das eine fast ein bisschen wie genommen worden in den letzten Monaten, nämlich der Tempel. Das Gemeinsame ist uns fast wie so abhanden gekommen. Von einer Woche auf die andere durften wir vieles nicht mehr, durften uns nicht mehr treffen eine Zeit lang. Auf einmal war der Tempel jetzt im übertragenen Sinne, ich sage nicht, dass wir hier in einem Tempel sitzen, aber im übertragenen Sinn habt ihr längst verstanden, der Tempel war wie weg. Wir durften nicht mehr singen, wir durften zum Teil nicht mal mehr hierher kommen, nur noch die, die den Gottesdienst gestalten. Tempel und Kämmerlein. Was ist mein Glaube, wenn der Tempel nicht mehr da ist für eine Zeit? Wie geht es mir in meinem Glauben? Was bleibt für uns? Wie geht es, vielleicht auch die ganz persönliche Frage heute Morgen, wie geht es dir in dieser Corona-Zeit in Bezug auf den Glauben, deine Beziehung zu Gott? Wenn du mal zurückdenkst, die letzten anderthalb Jahre, was war das in Bezug auf du und Gott? Es ist mein Ziel heute Morgen, dass wir ganz neu diese wichtige Wahrheit mitnehmen, wie wichtig das Kämmerlein in unserem Glauben ist. Gar nicht zu sagen, der Tempel ist nicht wichtig. Ich freue mich über Gottesdienste, ich freue mich über große Gottesdienste, wenn wir manchmal gemeinsam im Forum sind, 800, 900 Leute, das ist super, ich mag das, das gehört zu unserem Glauben dazu, ist ein Zeichen in der Stadt, wir sind die Christen, wir gehören zu Gott, wir arbeiten zusammen, das ist eine tolle Sache. Aber heute Morgen möchte ich ganz bewusst wie das andere betonen und sagen, wo ist eigentlich unser Kämmerlein? Wenn unser Glaube nur in dieser Tempelsituation lebt und wächst und gedeiht und wir uns freuen, dann kann es in Krisenzeiten wie zum Beispiel Corona auch zerbrechen. Wenn Nahrung wächst, also geistliche Nahrung für unser Leben wächst und gedeiht, und das hat viel mit Kämmerlein zu tun, dann kann auch Corona oder eine ähnliche Zeit ganz neu wirklich zu Wachstum und tiefen Wurzeln und neuem Leben führen. Und es ist eine sehr persönliche, vielleicht für den einen oder anderen auch etwas herausfordernde Frage: Hast du so ein Kämmerlein mit Gott? Wo war das jetzt die letzten Wochen und Monate während der Corona-Zeit? Wo hast du dieses Kämmerlein mit Gott erlebt? Jemand hat mal gesagt, Gottesdienste sind fast so was Ähnliches wie geistliche Vollpension, all inclusive, von Kinderprogramm über Mittagessen bis hin zu Predigt und Singen und Loben, irgendwie so ein ganzes Paket, das wir am Sonntag gewohnt sind. Und mit Corona sind wir von einem Tag auf den anderen zu Selbstverpflegern geworden. Und die Frage ist, können wir uns selbst verpflegen? Sind wir selbst Fürsorger geworden? Und es gibt eine Phase in der Geschichte Israels, die erinnert mich an diese Zeit von heute, die derzeit sehr ähnlich war. Die Israeliten, der südliche Teil, wurde nämlich nach Babylonien verschleppt, relativ weit weg von ihrer Heimat. Es gab weder einen Tempel, es gab weder Jerusalem, auch die Mauer, alles war weg. Und sie waren in Babylon. Und die Frage war, was passiert jetzt mit dem Glauben dieser Menschen? So das gewohnte Umfeld von Religiosität war wie verschwunden von einem Tag auf den anderen. Und was bleibt? Was bleibt? Im Psalm 137 klagt das Volk in dieser Zeit und sagt, an den Flüssen zu Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Jerusalem dachten. Wie können wir in einem fremden Land das Lied Gottes anstimmen? Wir sind hier in der Fremde, es gibt kein Tempel, es gibt kein Opfer, es gibt nichts, was uns an Gott erinnert. Wie können wir Gottes Lied anstimmen? Ohne Jerusalem, ohne Tempel, ohne diese Umgebung. Mit Masken, mit Abstand, für mich fast das Schlimmste, ohne Kaffee nach dem Gottesdienst. Also was ist das noch? Kein Mittagessen, keine Gemeinschaft über einige Wochen oder Monate jetzt. Da fehlt doch das Wesentliche. Oder oder auch nicht? Was bleibt? Wir sind in Jesaja 66 und ich lese uns mal die ersten beiden Verse. Wir lesen nachher einige Verse aus diesem Kapitel. Jesaja 66 ist genau in diese Zeit hineingeschrieben vom Propheten Jesaja und da heißt es: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Ich lese aus der Guten Nachricht Übersetzung. Was für ein Haus müsstet ihr bauen, damit es diesem gleich käme? Was wäre es für ein Ort, an dem ich, Gott spricht da selber zu dem Volk, an dem ich wohnen könnte? Dies alles haben meine Hände gemacht, also die ganze Natur, alles drumherum, durch sie ist alles entstanden. Jesaja sagt also hier, was weinst du da einem Tempel nach, wenn du mit einem Gott sprichst, für den nicht der Tempel und nicht Jerusalem und nicht mal die ganze Welt mehr ist als der Schemel für seine Füße, weil er alles gemacht hat. Also wie eng denkt ihr, dass ihr Gott in diesen Tempel packen wollt und sagen wollt, oh, ohne Tempel, wir können Gott nicht dienen, wir können doch nicht das Lied des Herrn singen, wenn wir keinen Tempel sehen. Und Jesaja sagt, Leute, euer Gott ist so viel größer, er passt ja ohnehin nicht in ein Haus. Okay, dann ist das Haus vielleicht auch nicht da, aber Gott ist trotzdem da. Seine Gegenwart ist so viel größer, als was ihr euch vorstellen könnt und auf jeden Fall größer als irgendein Haus, das ihr kennt. Der Kern des Glaubens ist nicht der Tempel, sagt hier Jesaja. Klar, wieder, ich möchte nicht sagen, ich freue mich nicht über Gottesdienst. Ich freue mich, dass heute so viele da sind. Ich freue mich über die Zeit nachher im Garten, wo wir miteinander austauschen können. Ich freue mich, dass wir die Maske runternehmen dürfen, zumindest wenn wir nicht singen. Ja, das ist alles schön, aber wir reden jetzt vom Kern unseres Glaubens. Das ist nicht das Alleinige. Von Daniel, einem anderen Menschen aus dem Alten Testament, der genau auch in dieser Zeit, auch in Babylon, ohne Tempel, ohne Jerusalem, ohne Mauer gelebt hat, der wird eine interessante Geschichte erzählt. Wir haben die gerade am vergangenen Freitag in unserem Beta-Kurs durchgenommen, war super spannend. Daniel in dieser Zeit, während das Volk sagt, oh, und wir können doch das Herrnlied nicht singen. Wisst ihr, was Daniel gemacht hat? Ich lese euch mal vor. Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom Herrn, vom König erlassen wurde, das Gesetz, nicht zu Gott beten zu dürfen, unter strenger Strafe. Er, Daniel, ging in das obere Stockwerk seines Hauses, jetzt hört mal gut zu, wo er die Fenster, die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Trotz des Verbots kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er auch sonst dreimal täglich machte. Finde ich super spannend. In einer Zeit ohne Tempel, in einer Zeit ohne offizielle Frömmigkeit, ohne Priester, Daniel geht in dieses Kämmerlein und es heißt hier, er war es gewohnt, er tut das immer, dreimal täglich. Übrigens, dieses Verhalten wurde ihm zum Verhängnis, das ist die Geschichte, die wir im Beta-Kurs hatten, wo er dann den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurde, als Strafe, dass er hier Gott anbetet. Vor einiger Zeit, war schon eine ganze Zeit lang her, hat Carsten mal einen Stuhl mitgebracht. Vielleicht erinnern sich manche an diese Predigt, die da waren. Und hat gesagt, wir brauchen einen solchen Stuhl, einen Platz für unsere Zeit mit Gott. Und schon einige Wochen her. Und meine Frage an mich, an uns alle ist, wo ist jetzt dieser Stuhl, dieser Platz? Wir haben gerade vorher gesungen, in der Stille angekommen. Zeit mit Gott verbringen. Wir haben das geträllert. Aber wo findet das statt? Bei mir? Bei euch? Bei uns? Es ist auch interessant, dass in der Zeit, als das Volk eben in der Verbannung in Babylon war und so traurig war und sich nur danach gesehnt hat, jetzt wieder zurückzukommen, da tritt ja ein anderer Prophet auch auf, das ist der Prophet Jeremia, und er sagt diesem Volk, den Vers, den wir häufig lesen, aber vielleicht ein bisschen anderen Zusammenhang stellen. Er sagt, sucht der Stadt Bestes, dahin habe ich euch wegführen lassen, nach Babylon, und betet für sie, für diese Stadt Babylon zum Herrn, denn wenn ihr es dieser Stadt wohl geht, dann geht es euch auch wohl. Die Verse davor, die machen dann sehr deutlich, was Jeremia dem Volk sagen will. Er sagt dem Volk, arrangiert euch mit der Situation. Ja, ihr habt keinen Tempel. Ja, die Mauern Jerusalems sind unten. Ja, ihr seid jetzt in Babylon, in dieser Verbannung, aber lebt mit mir als eurem Gott. Arrangiert euch mit dieser Situation und lasst die Beziehung zu mir, eurem Gott, nicht verkümmern. Stichwort Kämmerlein. Nun, wie kann das gelingen? Von der Vollpension in Gottesdienst zum Selbstverpfleger ohne Gottesdienst? Wie geht es? Wie können wir das tun? Wie können wir geistlich Nahrung haben, auch wenn es vielleicht nicht alles gibt, was wir gewohnt sind? Eine Zeit lang durften wir ja auch in die kleinen Gruppen und Hauskreise nicht persönlich treffen, sondern vielleicht nur noch digital per Zoom. Wie gelingt es, dass wir nicht verkümmern geistlich? Wenn der Tempel nicht mehr da ist, wo ist das Kämmerlein für uns? Nochmal dieses Lied von gerade eben, in der Stille angekommen. Vielleicht extra Zeit dieser Stille. Wir sagen alle, die meisten von uns wenigstens, wir hätten während Corona mehr Zeit. Es gibt ja weniger Veranstaltungen am Abend, es gibt kaum irgendwelche Feste oder Zusammenkünfte, durften ja nicht stattfinden. Was haben wir mit dieser Zeit gemacht? Ich bin deutlich mehr Fahrrad gefahren in dieser Zeit, mehr körperlich mich betätigt, das war sicher nicht schlecht, aber wie viel von dieser Zeit habe ich für Gott eingesetzt? Habe ich Kämmerlein gehabt und geübt in dieser Zeit? Vielleicht ein Buch, ein Magazin, eine Broschüre, vielleicht eine gute Predigt aus dem Internet, vielleicht ein Telefonat, ein Austausch mit jemandem. Und nicht nur über das Wetter und den vielen Regen bei uns, sondern auch über das, was Gott betrifft. Es gibt ganz viele Formen für dieses Kämmerlein im übertragenen Sinn. Und ich möchte uns heute Morgen anregen, darüber nachzudenken. Wo ist das für dich ganz persönlich? Wo stehst du da? Bist du begeistert von deinem Gott? Ich habe vorher gefragt, denk mal so die letzten anderthalb Jahre von Corona. Und jetzt denk nicht an Impfen und an Krankheit, sondern du und Gott, wie war das jetzt? Eher schwierig? Oder sagst du, ich bin begeistert von ihm? Es hat mich neu vielleicht sogar motiviert, in der Stille mit Gott sein zu können. Vielleicht ist es super und du sagst, Mensch, das war eine tolle Zeit. Ich habe die mehr Zeit, die ich hatte, auch genutzt, um mit Gott zu reden. Oder müsstest du sagen, vielleicht eher so ein bisschen flach und seicht geworden, nicht mehr wie es vielleicht auch schon war. Vielleicht ist aus Feuer irgendwie Glut nur noch geworden. Und heute Morgen ist das Thema, warte nicht auf die großen Events. Ja, wir freuen uns, wenn wir wieder so richtig Gottesdienst feiern dürfen. Ich freue mich, wenn wir wieder Mittagessen haben dürfen, wenn wir gemeinsam draußen sitzen dürfen auf den Bierbänken. Ja, das wird toll sein. Aber es gibt auch das Kämmerlein. Und die Frage ist, wo ist das? Ein Ort, eine Zeit, ein Raum, irgendein Setting für dich und Gott. Das war der erste Punkt, dass die Gegenwart Gottes, mein Erleben von ihm, mein geistliches Wachsen, hängt nicht ab von einem Tempel. Das zweite in diesem Text ist, da fehlt eins. Das zweite ist, es geht nicht um zur Schau gestellte Frömmigkeit. Ich lese mal weiter in unserem Text, den wir gehabt haben in Jesaja 66. Ich lese jetzt Verse 3 und 4. Das beginnt eigentlich noch am Ende von Vers 2, wo Gott sagt, dieses alles, diese ganze Welt, das habe ich gemacht, ihr seid doch fast wie nur so ein Schemel für meine Füße. Ich aber, Gott, ich achte auf die, die gedemütigt worden sind und einen gebrochenen Geist haben und vor meinen Worten zittern. Jetzt kommt öffentliche Frömmigkeit versus persönliches, also Tempel versus Kämmerlein. Wer ein Rind opfert, Tempel, aber einen Menschen erschlagen hat, wer ein Lamm opfert, aber einem Hund das Genick bricht, wer ein Speiseopfer bringt, Tempel, es aber mit Schweineblut tränkt, wer Räucherwerk verbrennt, aber gleich zu einem Götzen verehrt, zieht es vor, seine eigenen Wege zu gehen und sich an seine abscheulichen Götzen zu hängen. Ich hatte hier geschrieben, das ist jetzt verloren gegangen auf der Folie, es geht nicht um äußere Frömmigkeit. Es geht nicht darum, dieses Äußere, was so nach Frömmigkeit ausschaut, zu leben, sondern es geht um mein eigentliches Leben. Rinder opfern, Lamm opfern, Speiseopfer bringen, was hier beschrieben ist, ist überhaupt nichts Falsches. Teil dessen, was Gott befohlen hat, was geschehen soll im Tempel ihm zur Ehre und zur Beziehung seines Volkes mit ihm. Das ist gar nichts Falsches, aber wenn mein Leben das Gegenteil zeigt von dem, was ich nach außen zeige, dann ist wirklich die Frage, wo ist mein Glaube? Der Prophet Amos, wieder genau gleiche Zeit, Exil in Babylon, der Prophet Amos sagt mal zu dem Volk: Hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder, euer Harfengeklimper ist mir lästig. Zitat Amos an das Volk Israel. Könnt ihr sagen, Lobpreis singen ist doch toll. Harfengeklimper, was ist denn das für ein Wort? Ja, die haben doch ihr Bestes gegeben, um Gott zu dienen. Ja, die äußere Form hat gestimmt. Aber die Frage ist nach dem Herz, nach dem, wie die Beziehung zu Gott lebt. Mal ganz ehrlich, singe ich in meinem Kämmerlein so inbrünstig, wie wir das jetzt hier im Gottesdienst tun? Bete ich zu Hause, wenn es niemand hört, genauso fromm, wie wenn es im Gebetskreis viele hören? Lese ich persönlich die Bibel genauso interessiert, wie ich es im Gottesdienst tue, um zu verfolgen, was gesagt wird? Nehme ich mir die Zeit persönlich mit Gott? Wir haben zu Hause ein E-Piano und ein Piano. Vielleicht müssen wir das E-Piano jetzt bringen, dass wir wieder spielen können hier. Ist ja gerade eben kaputt gegangen. Und manchmal, wenn Debbie mich nicht stören will und die Nachbarschaft nicht stören will, dann spielt sie auf diesem E-Piano. Stöpsel im Ohr, eigentlich nur sie und Gott. Niemand hört es, auch ich kann es nicht hören. Was ich höre, ist so dieses Geklipper von den Tasten. Und was ich manchmal höre, ist, dass sie, ohne dass sie es will, mitsingt. Und ich höre dann dieses von den Tasten und ich höre Debbie singen. Das Kämmerlein. Da hört niemand zu. Sie weiß es nicht mal, dass ich das vielleicht manchmal höre. Aber es ist Kämmerlein, sie und Gott. Und du sagst jetzt vielleicht, ist er nicht zur Schaustelle meiner Frömmigkeit, wenn ich in einen Gottesdienst komme? Nein, ist es nicht und habe ich auch damit auch gar nichts sagen wollen. Aber meine Frage ist, wo ist die andere Seite? Wo ist diese Stille? Wir möchten als Gemeinde das sehr unterstützen, dass wir diese Orte finden, wo wir geistlich wachsen und auftanken und leben können. Ob das Kleingruppen sind, diese Gebetspartnerschaften, die wir vor kurzem angefangen haben, Frauenkreis, ein neuer, der im Herbst startet, auch Gebetsabende, andere Angebote, die wir machen möchten. Wir möchten euch anbieten, Gottesdienst ist super und toll, aber bitte nicht das Kämmerlein vergessen. Und was passiert nun in diesem Kämmerlein? Und das ist die Folie, die jetzt hier drauf ist. Das ist auch in demselben Kapitel, wenn ihr in Vers 10 schaut. Was passiert, wenn wir in diesem Kämmerlein sind? Vers 10, freut euch mit Jerusalem, also wieder, Jesaja spricht zu diesem Volk am Babylon. Übrigens, die über 50-Jährigen können wahrscheinlich noch dieses Lied By the Rivers of Babylon von Abba, beschreibt genau diese Szene. Am River of Babylon, ohne Tempel, saßen wir und weinten. Jesaja sagt, freut euch mit Jerusalem, jubelt alle in der Stadt, die ihr liebt, singt voller Freude mit ihr, die ihr um sie getrauert habt. Denn dann werdet auch ihr euch mit ihrer tröstenden Brust satt trinken können. Nun kommt ein Bild, das wir vorher im Prinzip gesehen haben, hier vor uns allen, nämlich eine Mutter mit einem Kind. Eine Mutter, die ein Kind tröstet. Vers 12, denn so spricht der Herr, schaut, ich werde den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen Fluss nach Jerusalem fließen lassen. Ihre Kinder werden saugen, sie werden auf den Armen getragen und auf den Knien liebkost werden. Ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Ich selbst, sagt Gott, werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Das Bild passt ja zu dieser Segnung, die wir vorher gehabt haben. Und ihr habt es gemerkt, die Kinder waren ein bisschen unruhig. Und was braucht es dann, die Mutter, die das Kind hält, oder der Vater? Und meistens nicht immer, aber manchmal werden die Kinder dann auch ruhig. Der Trost der Eltern, der Mutter, das ist das Bild, das ist das, was in diesem Kämmerlein passiert. Ich habe das häufig gesehen bei Kindern, wenn sie mit dem Fahrrad fahren und stürzen oder rennen und stürzen und dann sind die Knie irgendwie aufgeschürft. Und was tun die Kinder dann? Viele von euch wissen das. Die rennen zu Mama oder Papa, wer immer näher ist, und dann geht es darum, was passiert jetzt? Vielleicht ein Pflaster. Ich habe es häufig beobachtet, dass Mütter auf die Wunde blasen. So, ist eigentlich infektionstechnisch gar nicht das Beste. Aber wisst ihr, was passiert? Das Kind kommt zur Ruhe. Gott tröstet uns, habt dieses Bild vor Augen, wie die Mutter ein Kind in den Armen hält und tröstet. Das ist das Bild, das hier Jesaja uns zeichnet. Und wenn ihr mal zu Hause Zeit habt in dieser Zeit der Stille, dann blättert mal ein paar Seiten weiter vorne. Es beginnt bei Kapitel 40 im Buch von Jesaja, 26 Kapitel lang, von 40 bis 66, geht es um ein Thema, um das Thema Trost für das Volk. Gesprochen zu diesem Volk ohne Tempel in der Verbannung. Wir kennen das ja alle irgendwo. Ich habe vorher von Corona gesprochen, aber es geht ja auch weit über Corona hinaus. Manche von euch haben mit und wegen Corona liebe Angehörige verloren. Andere einen Arbeitsplatz. Schüler mussten zu Hause lernen, was manchmal für die Eltern schwieriger war wie für die Schüler. Andere Sorgen, vielleicht auch gar nicht mit Corona zu tun. Gott möchte uns im Kämmerlein begegnen und trösten, wie eine Mutter ein Kind tröstet. Dieses Gefühl vielleicht der Ohnmacht, der Angst, der Sorgen, wie so eine Art Kontrollverlust, ich weiß nicht mehr, was jetzt kommen wird. Und was bedeutet hier Trost? 5 kurze Gedanken, die ich von Christoph Zehntner gelernt habe, dem Journalist und Christen, der übrigens seit vor kurzem eine sehr schwere Krankheitsdiagnose erhielt. Und er sagt Folgendes über Trost. Das erste ist, Trost, ich werde verstanden. Und das ist in unserem Text auch. Im Vers 2 heißt es hier von Gott, ich achte auf die, die gedemütigt wurden und eines gebrochenen Geistes sind. Ich, Gott, achte, ich höre, ich bin da, ich schaue zu. Wieder zurück zu diesem Bild von der Mutter mit dem Kind. Es ist ja wirklich häufig gar nicht so sehr das Medizinische, was die Mutter da tut. Irgendwie Wunde heilen oder irgendwie sonst was. Vielleicht ist die Mutter noch nicht mal medizinisch so fürchterlich begabt. Aber es geht darum, die Gegenwart zu sein, zu hören, da zu sein für dieses Kind, das die Not hat. Und dieses Hören, das kommt in vielen, nicht immer, aber in vielen Fällen in der Stille, im Kämmerlein. Nicht so sehr in großen Events und Freizeiten und Gottesdiensten, vielleicht ab und zu auch mal, aber dieses Hören, dieses Ich bin getragen, wie eine Mutter sein Kind tröstet, das erlebe ich eher im Kämmerlein. Das zweite, im Trost sehe ich weg, oder zu Trost gehört, ich sehe weg von meinen Sorgen, von meinem Leid, von dem, was mich betrifft. Und es ist nicht so ein billiges Ablenken, sondern es ist bewusst einmal wegzuschauen und auf Gott zu schauen. Weil mir jemand zuhört, weil jemand da ist, weil das stimmt, was ich gerade vorher sagte, er ist da und hört mich. Deshalb kann ich mal für einen Moment weggucken von dem, was mich beschäftigt. Jemand hat neulich gesagt, Anbetung ist auch so ein heilsames Mal weggucken von mir und hinschauen auf Gott. Manchmal ist es wichtig, über uns nachzudenken, über unsere Nöte, das, was wir brauchen. Aber wir brauchen diesen Blick weg. Wir brauchen den Blick zu ihm. Ihr kennt das sicher auch. Kind kommt zur Mutter, schreit, und manche Mütter sind da richtig genial, dem Kind irgendwas anderes zu zeigen. Und auf einmal, die Wunde ist noch da, das blutet vielleicht noch, aber es ist irgendwie gar kein Problem mehr. Weil ein tolles Spielzeug da ist oder ein Schnulli oder sonst irgendwas. Auf einmal geht es wieder. Und genauso ähnlich ist es mit Gott. Unsere Schmerzen sind vielleicht nicht von jetzt auf nachher weg, aber unser Blick auf ihn verändert irgendwie unsere Perspektive und gibt uns Trost. Es erlaubt mir, meine Gedanken wie so ein bisschen wegzunehmen auf ihn. Da gehört auch das Nächste dazu, ich schleudere wie so meine Sorgen auf ihn. Ich werfe meine Sorgen und meine Zweifel zu ihm. Da gibt es einen Adressaten. Das ist nicht so ein Meckern und ein Weinen und ein Selbstbemitleiden und ach, wie ist die Welt so schlimm. Ich rede ihn an, ihn, den Gott, der alles kann. Im gewissen Sinn distanziere ich mich fast ein bisschen von meinen Problemen, weil ich sie ihm gebe. Ich sage, du kümmerst dich drum, du bist derjenige, der alles kann. Werfet eure Sorgen auf ihn, sagt ja auch die Bibel. Es gibt diesen berühmten Psalm 22, ihr kennt viele von euch ihn, wo es heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist eigentlich eine paradoxe Aussage, wenn Gott mich verlassen hat, dann brauche ich ihn nicht noch ansprechen, dann ist er weg. Aber der Psalmist tut genau das, er bringt es, die Sorge, diese Not, ich bringe das jetzt einfach Gott. Warum bist du nicht da? Wenn ich das tue, dann kommen meine Schmerzen und meine Sorgen zur Sprache und das ist Trost. In diesem Kämmerlein, im Gespräch mit Gott, können meine Sorgen zum Thema werden. Es ist manchmal schwieriger in größeren Veranstaltungen, Events, die toll sind, wie ich sagte, aber dieses Gott, du siehst, was mich gerade bewegt und beschäftigt, das ist vielleicht eher für das Kämmerlein. Und es ist nicht unter den Teppich kehren, sondern genau das Gegenteil ist, zur Sprache zu bringen. Manche von euch haben vielleicht zu Hause, oder wir haben es auch hier im Haus schon mal gemacht, Bodenbelag erneuert. Und ihr könnt euch vorstellen, Teppichboden, jetzt ist mir ein bisschen lästig, alles vom Teppichboden rauszumachen, ich lasse ein bisschen noch stehen und lege dann den neuen Teppich so drüber. Was passiert? Da wird wahrscheinlich zeitlebens dieses Teppichs immer so ein Huppel sein, wo dieses alte Stück irgendwie noch da ist. Und das ist letzten Endes genau das Gleiche hier. Es geht nicht um so Zudecken, dann werde ich immer drüber stolpern und werde immer hängen bleiben an diesem Thema. Es darf auf den Tisch kommen, es darf zur Sprache kommen. Die Quelle, was wirklich irgendwie schmerzt und wehtut, soll zu Gott gehen. Und dann das Letzte, beim Trost werde ich häufig, übrigens auch von Gott, überrascht. Trost hat häufig irgendwie so etwas Überraschendes, Unerwartetes an sich. Vielleicht eine unerwartete Mail von irgendjemand, ein Wort von jemandem, mit dem wir gar nicht gerechnet hätten. Gott nimmt uns manchmal wie so raus aus diesen Gedanken durch eine Überraschung. Ich habe neulich in der Arbeit von einem Kollegen gehört, der kam aus einer Besprechung und der wurde von seinem Chef, vor unserer ganzen Mannschaft, so zur Schnecke gemacht. Ich war nicht dabei, aber habe davon gehört und ich habe einfach eine kleine Mail geschrieben, dass ich ihn sehr schätze und ihm dankbar bin, dass er bei uns in der Firma ist. Es waren Sekunden, da war er bei mir am Tisch und hat sich für diese Überraschung bedankt. Ganz, ganz kleiner Trost, wenige Zeilen Mail. Es ist etwas Überraschendes, etwas, was vielleicht nicht wir erwartet haben. Und das tut Gott mit uns im Kämmerlein. Ich fasse zusammen, was wollte ich sagen heute Morgen? Tempel und Kämmerlein. Gottes Volk in der Verbannung, und lest ruhig mal alle 26 Kapitel zu Hause von Jesaja 40 an, das Volk in der Verbannung, ohne Tempel, ohne formale und tolle und erlebbare Frömmigkeit. Und die Frage ist, wo findet dann diese Zeit mit Gott statt? Zeit mit Gott verbringen, in der Stille angekommen. Es geht nicht um die äußere Frömmigkeit, sondern um sehr persönliche Beziehung zu Gott. Und in diesem Kämmerlein, wenn ich das Wort nochmal nehmen darf, da erleben wir den Trost Gottes, dass er hört, dass die Dinge auf den Tisch kommen können, dass sie zur Sprache kommen, dass ich überrascht werde von etwas, was er tut, dass ich Trost erleben darf. Gott hat seinen Sohn gesandt am Kreuz, ist er für uns gestorben, damit Schuld auf den Tisch kommen kann, dass Schuldgefühle weg sein dürfen, weil die Schuld weg ist, und die Schuld ist weg, weil am Kreuz Vergebung möglich war. Wir dürfen Trost bei Jesus Christus und unserem Gott erleben. Wir beten noch. Unser Jesus, wir danken dir dafür, dass wir diese ganz persönliche Zeit mit dir haben dürfen. Es ist eigentlich der Wahnsinn, dass du der Gott der Welt, der Schöpfer von allem, dass du dir persönliche Zeit, Audienz mit uns nimmst, mit jedem Einzelnen. Und wir bekennen dir auch, dass wir häufig das gar nicht ausnutzen und diese Zeit mit dir gar nicht wirklich verbringen, weil vieles anderes wichtiger und drängender erscheint. Wir möchten ganz neu entdecken, was wir im Kämmerlein mit dir erleben dürfen. So schön der Tempel und der Gottesdienst ist, aber wir möchten diese persönliche Zeit mit dir nicht missen. Du begegnest uns, du möchtest uns begegnen und du möchtest uns trösten. Du möchtest uns deine Güte und Liebe zusprechen. Du möchtest, dass wir Wurzeln wachsen in unserer Beziehung zu dir, dass wir lebendig sind in unserer Beziehung zu dir. Danke, dass du uns beides gibst, das Feiern, das Öffentliche und auch das sehr Persönliche. Danke, dass du uns liebst. Amen.